Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, wir möchten auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich alle, die jetzt hier anwesend sind, begrüßen und alle, die übers Internet zuschauen, herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen und können und dass der Herr Jesus mitten unter uns ist. Bevor wir starten, möchte ich eigentlich nahtlos überleiten mit Worten vom Apostel Paulus, und zwar im 1. Thessalonicher 2. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das nochmal zu Hause für uns selber studieren, weil hier ist die ganze Basis des Dienstes im Auftrag unseres Herrn Jesus beschrieben, ganz kurz und prägnant. Er sagt im 1. Thessalonicher Kapitel 2 ab Vers 3, mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten. Wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Offensichtlich gibt es einen Grund, das zu betonen in der Szene. Damals schon. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Denk mal dran, lies mal 2. Korinther 11, was der Paulus alles für Prüfungen durchstehen musste. Und wie er gedemütigt worden ist von Gott. Warum? Damit er in Demut die Liebe Gottes weitergibt. Und wir verkündigen es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Das ist vollzeitlicher Dienst, der Paulus macht uns vor. Untertags für den Lebensunterhalt sorgen und zusätzlich das Evangelium verkündigen bei jeder Gelegenheit. Vollzeitlicher Dienst als Bedeutung der Heiligen Schrift. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um ja nur keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen. Und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Mutter. Paulus war Mutter und Vater für die Menschen, die ihm Gott anvertraut hat. Mutter und Vater. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Liebe Geschwister, was für Worte, was für herrliche Worte. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir Vater sagen dürfen, wie wir vorhin gehört haben. Das ist eigentlich ganz zum Schluss das Ergreifendste. Unser Vater, du der allmächtige Schöpfergott, du bist unser Vater. und du liebst uns. Und Vater, wir bitten dich, hilf uns, dass deine Liebe uns ganz erfüllt und dass deine Liebe durch uns fließt in die Herzen der Menschen, wie Ströme lebendigen Wassers. Amen. So, wir freuen uns jetzt über das, was uns der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat. Das Evangelium Gottes und das Evangelium Satans, das ist uns, ist der Titel, der uns begleitet, jetzt schon am dritten Sonntag. Teil 3, die wahre und die falsche Verkündigung. Gott und Satan, wir revidieren nochmal ganz kurz, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen für diejenigen, die Teil 1 und 2 nicht miterleben konnten, damit wir in etwa auf dem gleichen Stand sind. Der Masterplan, es gibt einen Masterplan, es gibt einen Masterplan Gottes und einen Masterplan des Teufels. Warnung vor Irrlehre und wie können wir die Menschen erreichen? Das ist ja die große Frage, wenn das Feuer der Liebe Gottes in unserem Herzen brennt, in deinem Herzen, in meinem Herzen, dann machen wir uns Gedanken und fragen unseren Herrn, wie können wir die Menschen erreichen mit dem, was du uns anvertraut hast, Herr? Und dann reden wir noch über Grundsätzliches und schließlich Wahrheit und Lüge. Ganz kurz zur Zusammenfassung, zur Erinnerung vielleicht, auch für die anderen, die nicht dabei waren, Satan und Gott. Satan wird in der Heiligen Schrift der Gott dieser Welt genannt. Er ist der Zerstörer, derjenige, der alles kaputt macht. Und der Durcheinanderwirbler, Diabolos. Ziel ist Anbetung. Er möchte angebetet werden. Wir sehen es durch die Heilige Schrift hindurch. Er hat Jesus in der Wüste versucht und hat ihm angeboten, dass er ihm die ganze Welt gibt, wenn er nur ihn anbetet. Von Anfang an war sein Ziel und das Motiv Anbetung, Verherrlichung. Gott, er ist der wahre Gott. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Wir haben es vorhin vom Adnan bei der Begrüßung gehört, so eindrucksvoll. Er hat alles geschaffen für uns und vom Gunti auch. In der Einleitung zum Lobpreis. Auch hier ist das Ziel Anbetung. Aber ihm gebührt die Anbetung, weil er hat einen Anspruch an uns, weil er unser Schöpfer und Erlöser und Heiland ist. Der Satan, er ist der Vater der Lüge. Mit Satan kam die Lüge in dieses Universum. Die war vorher nicht da, es war nur Wahrheit da. Die ersten, die er angelogen hat, waren Adam und Eva. Er hat ein anderes Evangelium. Satan tritt auf und verfolgt seinen Plan durch ein Evangelium. Aber es ist ein anderes Evangelium als das, was uns Gott anbietet. Sein Ziel ist die Verlorenheit der Menschen, so wie er verloren ist, auf ewig. Er möchte so viel als möglich mitnehmen in die ewige Verdammnis, die sein Schicksal ist. Gott, er ist die Wahrheit. Er bietet uns das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus an. Es ist die Wahrheit. Und wir werden erfahren, dass wenn wir versuchen, das Wort Gottes irgendwie anzupassen an die Kulturen, dann nehmen wir dem Wort die Kraft. Das Ziel ist Errettung. Gott möchte, dass wir errettet werden. Und Geschwister, bitte erinnert euch dran. Wir haben es hier oft und wieder gesagt. Gott zeugt gerade in dieser Zeit der Gemeinde seine Kinder, die Familie Gottes. Du und ich, wir werden auf ewig am Tisch des Vaters sitzen. Das ist noch einmal ganz was anderes als das irdische Volk Gottes. Wir sind die Familie Gottes. Jesus nennt uns Brüder. Und er sagt, er fährt zu seinem Vater und zu unserem Vater. Wir sind die Familie Gottes. Und es hat natürlich einen anderen Anspruch als das irdische Volk Gottes. Was ist der Masterplan? Nachdem wir erkannt haben, dass alle Wahrheiten im Evangelium Gottes die Auserwählten immer zum Vater führen, wir wissen, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Gott möchte, weil er sein Leben für uns in seinem Sohn gegeben hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er sehnt sich danach. Er möchte, dass sein Wort uns direkt zum Vater führt, zu ihm führt, dass er mit uns, seinen geliebten Kindern, Gemeinschaft haben kann. Und alle Lügen im Evangelium Satans, die Auserwählten vom Vater wegführen. Adnan hat es letzte Woche gesagt, dem Satan ist es wurscht, ob du zu ihm Mutter Gottes oder Heiliger Geist oder Jesus sagst. Hauptsache, du betest ihn an.
Hauptsache, du lässt dich in seine Richtung bewegen. Und alle Lügen im Evangelium Satans, die Auserwählten vom Vater wegführen, deswegen wollen wir in einer Predigtserie, die in den beiden Evangelien erhaltenen Wahrheiten und Lügen gegenüberstellen, sodass wir sofort entlarven können, was ist das wahre Evangelium und was ist das andere Evangelium, wie es der Apostel Paulus bezeichnet im 2. Korinther 11. Damit die Auserwählten vor der List des Satans und seiner Verführung geschützt werden und durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist zum wahren Christus und somit zum himmlischen Vater kommen und bleiben können. Die Methode des Satans, also das Evangelium Satans, ist immer die gleiche. Verführung, Versuchung und Verblendung. Und er spricht natürlich immer die Kraft unserer Emotionen an, unsere Gefühle. Er spricht immer die alte Natur an. Das, was die alte Natur, unser Fleisch, möchte, das spricht er an. Und darum hat er auch so großen Erfolg, viel mehr Erfolg als der wahre Gott. Er hat viel mehr Anbetung als der wahre Gott. Schau dich um in unserer Welt. Er bekommt viel mehr Anbetung als unser Schöpfer und Vater im Himmel. Teil 1, da haben wir darüber gesprochen, der wahre Geist Gottes und der andere Geist. Wenn du nicht dabei sein konntest, hör es dir an. Teil 2, der wahre Jesus und der andere Jesus. Hör es dir an. Nimm dir die Zeit. Schalt vielleicht am Fernseher eine Stunde später ein. Nimm Geist und Leben in dein Herz auf. Und heute Teil 3, die wahre und die falsche Verkündigung. Die wahre und die falsche Verkündigung. Müssen wir das Wort anpassen, damit wir die Hörer nicht verschrecken oder überfordern? Das ist ja immer wieder das, was wir auch reflektiert bekommen. Ihr dürft das Wort nicht so konsequent, nicht so hart sagen. Ihr müsst es doch ein bisschen abfedern. Ihr verschreckt doch die Menschen. Ja, ist schon ein wichtiger Einwand. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Einwand? Wie gehen wir damit um? Was ist die Konsequenz? Das hören wir immer wieder. Das Wort entsprechend anzupassen. Das war eine andere Kultur, das war vor 2000 Jahren. Du bist nicht Jesus und du bist auch nicht Paulus. Macht es euch doch ein bisschen einfacher und den Menschen auch ein bisschen leichter zu kommen. Die Frage ist, ob das wirklich Liebe ist und ob das ist, was unser Auftrag ist. Die großen Massen der Christen folgen diesem angepassten Wort gerne, weil dies ihren fleischlichen Wünschen und Begierden entspricht und sie sich nicht ändern müssen. Warum ist das Evangelium Satan so attraktiv? Weil er uns lässt, wie wir sind, in unserer Verlorenheit und Selbstbezogenheit. Das mögen wir Menschen gerne, wenn wir nichts ändern müssen. Der Apostel Paulus bezeichnet diese Prediger wie folgt, 1. Korinther 11, 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Die kommen ja nicht mit Schwefelgestank, die kommen ja mit dem Wort Gottes, das ist ja das Problem. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Warnung vor Irrlehre. Wir lesen, was der Geist Gottes durch den Apostel Paulus dazu schrieb. Ganz konkret, 2. Korinther 11, 3. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Paulus sagt, er ist nicht gekommen mit Redeweisheit, damit nicht das Kreuz zunichte gemacht wird. Seine Kraft war im Kreuz. Und unsere Kraft ist nur im Kreuz, wenn wir unser altes Wesen mit Christus als gekreuzigt betrachten und unserem Fleisch gegenüber so eingestellt sind, dass wir nicht mehr dem Fleisch gegenüber gehorsam sein müssen, sondern dem Geist in uns, weil der Geist und das Fleisch streiten gegeneinander. Wir haben die Kraft, dadurch, dass wir ein neues göttliches Leben empfangen haben, Nein zu sagen zur Sünde. Und je mehr es uns gelingt, Nein zu sagen, umso weniger sind wir angefochten. Und das ist ein Prozess, das ist ein Training, Geschwister. Lasst uns trainieren, Nein zu sagen zu jeglicher Sünde. Der Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, keine Jungfrau lüstern anzusehen. Das ist der Anfang. Der Teufel weiß, wie wir ticken. Also schließe als erstes einen Bund mit deinen Augen. Keine Jungfrau lüstern anzusehen. Das ist der Anfang. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, sagt er, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Es gibt einen anderen Geist. Der Teufel sagt, du brauchst eine zweite Erfahrung. Du musst die ganze Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren. Einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Ein für alle Mal tauft uns der Herr Jesus Christus in den Leib Christi hinein, in der Kraft seines Geistes. Wir brauchen keine zweite Erfahrung. Der Paulus sagt, werdet voll Geistes, wie das geht, lies Epheser 4 und 5. Da sagt er uns, wie wir voll Geistes werden, nicht durch Händeauflegung, sondern indem wir aufhören zu lügen und zu betrügen, indem wir ein geheiligtes Leben führen aus der Kraft des Heiligen Geistes. Umso mehr Raum bekommt er, umso mehr werden wir voll Geistes. Umso mehr sind wir versiegelt mit dem Geist Gottes. Oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Ganz kurz nochmal aus der Lektion 1. Was ist das Ziel des Teufels, uns einen anderen Geist zu vermitteln, der uns angeblich Kraft gibt und Salbung und Autorität? Uns vom Vater wegzuführen, dass dieser Geist angebetet wird. Nirgendwo in der Schrift lesen wir, dass der Heilige Geist Anbetung entgegennimmt. Nirgendwo lesen wir, dass wir Nächte zur Ehre des Heiligen Geistes veranstalten sollen oder dass das getan wurde. Nirgendwo. Ganz im Gegenteil, durch den Heiligen Geist haben wir Gemeinschaft mit dem Vater untereinander. Er wird mich verherrlichen, von dem Meinigen nehmen und mich verherrlichen, euch verkündigen. Überlegt dir das, alles, was uns vom Vater wegführt, ist das andere Evangelium. Alles, was uns zum Vater hinführt, ist das wahre Evangelium Gottes. Und das musst du prüfen in jeder Situation, weil das kommt so fromm daher. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Geschwister, wir müssen das verstehen. Das war vor 2000 Jahren schon, als der Paulus gestorben war, war in Ephesus schon die Wölfe eingedrungen. Vor 2000 Jahren, sofort, wo er weg war, als Wächter über diese Gemeinde in Ephesus. Und es ist heute nicht anders, ganz im Gegenteil, es eskaliert. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Wie können wir Menschen erreichen? Das ist die Frage. Du möchtest Menschen erreichen, weil die Liebe Gottes sich ausstreckt nach anderen Menschen. Aber wie können wir das, wie kann uns das gelingen? Und das ist für uns alle so eine wichtige Frage. Müssen wir das Evangelium unserer Kultur anpassen? Müssen wir ein bisschen abfedern? Müssen wir das ein bisschen weichspülen, damit wir die Menschen nicht so konfrontieren und vor den Kopf stoßen? Müssen wir am Sonntag predigen, wie man sich verhält, wie man gestritten hat nachher, wie man am schnellsten sich wieder versöhnt. Ist das wichtig? Oder ist es wichtig, dass wir verkündigen, was Gott zu sagen hat, wenn es um ewige Dinge geht, um die Ewigkeit geht, um das ewige Leben geht? Wir wüssten auch, wie man die Emotionen streichelt und massiert, damit du dich irgendwie gut fühlst. Aber was passiert dann? Was passiert dann? Hat dann das Wort Gottes noch die Wirkung, die es haben soll? Das werden wir gleich untersuchen, Geschwister. Und dann hoffentlich verstehen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, das Wort Gottes so anzupassen, dass die Menschen heute das auch annehmen können. Gott weiß, wie und was. Es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, den guten Samen zu säen. Und dann ist für uns die Arbeit erledigt. Und durch unser Leben Vorbild zu sein. Das ist unser Auftrag. Nicht die Seele der Menschen zu massieren und irgendwie zu motivieren durch irgendwelche Show-Effekte, mystische Dinge. Es kostet nichts, heißt es. Es kostet dich doch nichts. Die Logiklüge möchte ich mir euch nochmal ganz kurz und prägnant anschauen. Die Logiklüge, auf die ich vor 30 Jahren auch hereingefallen bin. Und dann Grundsätzliches. Jesus ist für uns gestorben und fordert von uns nichts. Das ist eine Lüge. Dass er für uns gestorben ist, ist die Wahrheit. Aber dass er von uns nichts fordert, ist eine Lüge. Sein Opfer am Kreuz ist vollkommen ausreichend für uns. Wir müssen lediglich ein moralisch besseres Leben führen. Das ist die Gnade Gottes. So ist das andere Evangelium. Die Wahrheit, das Evangelium Gottes sagt, Markus 8,35, Jesus selber spricht, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Was heißt es, dein Leben zu verlieren? Du hörst auf, dein eigener Herr zu sein. Du hörst auf, so zu leben, als wäre Gott der Flaschengeist, der alles liefern muss, was du dir wünschst. Du hörst auf, so zu leben. Du sagst Gott, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Wer sein Leben verliert, wird es retten. Wer es nicht verliert, wer möchte, dass Gott sein Leben schöner macht, ja, das Leben genießen, all diese Dinge, Millionen Auflagen von Büchern, genieße das Leben. Gott möchte, dass es dir gut geht. Weißt du, was Gott möchte? Dass du zubereitet wirst für die Ewigkeit. Dass du zubereitet wirst, auf ewig an seinem Tisch zu sitzen. Glaubst du, Gott möchte mit einem verdorbenen Charakter, der nicht die Heiligung, den Heiligungsprozess durchgemacht hat, auf ewig an so einem Tisch sitzen mit dem? Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Glaub doch nicht, dass du deinen Egoismus in die Ewigkeit mitnehmen kannst. Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Entweder oder, Geschwister. Die Schrift ist so klar. Ja klar, die alte Natur, das Fleisch, möchte das nicht. Die möchte das nicht. Schau mal die Logiklüge. Es gibt die Vertikale, die stellt die Frage, existiert Gott? Gott existiert, ja oder nein? In der Horizontalen, du glaubst an ihn, ja oder nein? Das ist einmal das Fundament. Und daraus ergibt sich jetzt eine Matrix von Konsequenzen. Ja, wir fangen unten rechts an. Gott existiert nicht, aber du glaubst an ihn. Ja, mei, du lebst in jedem Fall ein moralisch besseres Leben. Unten links, Gott existiert nicht und du glaubst auch nicht an ihn. Ja, da ist eh alles wurscht. Da ist eh alles wurscht. Ihn gibt es nicht und du glaubst auch nicht an ihn. Also ist es wie gestern und morgen. Oben links, Gott existiert, aber du glaubst nicht an ihn. Du hast alles verloren, du Depp. Und jetzt schau mal her, sei doch vernünftig, sei doch clever, Junge. Gott existiert und du glaubst an ihn, du hast alles gewonnen. Schau mal her, du kannst doch nur gewinnen, du kannst doch nichts verlieren, oder? Sei mir ganz ehrlich, du kannst nichts verlieren. Jetzt sag doch endlich ja zu diesem Jesus und dann hast du Ruhe, hast alles gewonnen. Fazit, du kannst nichts verlieren, nur gewinnen. So ist mir das Evangelium vorgestellt worden vor 30 Jahren. Dann habe ich gedacht, ich bin doch nicht blöd. Dann sage ich halt ja. So schlimm ist doch das nicht. Der fordert ja nichts von mir. Dann sage ich halt ja. Die Wahrheit ist, wenn du dein Leben nicht verlierst, wirst du kein neues Leben empfangen. Sehen wir, wie subtil diese Lüge daherkommt, wie raffiniert der Satan ist mit dem anderen Evangelium. Wir müssen unterscheiden, rüsten wir die Heiligen zu? Das müssen wir immer auch wieder sagen in Gesprächen, auch in Einzelgesprächen. Moment, wovon reden wir jetzt? Reden wir vom Sonntag, wenn die Gemeinde versammelt ist, die Gemeinschaft der Heiligen? Reden wir vom Sonntag, wenn wir die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes? Reden wir davon? Oder reden wir davon, dass wir Menschen evangelisieren? In der Gemeinde evangelisieren wir nicht. Das wäre ja wie in der Badewanne fischen. In der Gemeinde gibt es Zurüstung. Gibt es Training. Evangelisieren tun wir heute Nachmittag, am Montag, am Dienstag, in unseren Lebenswelten. Oder bist du ein U-Boot-Christ, der am Sonntag abtaucht und am Sonntag früh wieder auftaucht? U-Boot-Christen. Das ist meine Privatsache. Es geht niemand was an. Also, wir müssen unterscheiden. Rüsten wir die Heiligen zu oder evangelisieren wir? Und entsprechend wird unsere Botschaft sein. Lehre. Wenn wir in der Gemeinde die Heiligen zum Werk des Dienstes zurüsten, dann lehren wir das Wort Gottes in aller Konsequenz. In Liebe, aber in aller Konsequenz. Warum? Möchte ich gleich beantworten. Das ist eine sehr gute Frage. Wieso? Evangelisation. Wenn wir Ungläubige erreichen wollen, dann holen wir sie dort ab, wo sie sich gerade befinden und gehen auf ihre Situation ein. Da müssen wir unterscheiden, Geschwister. Wenn wir das nicht unterscheiden, dann haben wir ein Problem. Dann sagen wir, unsere Ältesten, die sind blöd. Die wissen nicht, wie man Menschen wirklich erreicht. So blöd sind wir auch wieder nicht. Schauen wir uns doch einmal an, wie hat sich denn der Apostel Paulus in der Situation verhalten. 1. Korinther 9, 19. Er sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden. Das wird so gerne zitiert. Wir müssen doch den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Grieche. Wir müssen doch das Evangelium an die Situation anpassen. Ja, schauen wir uns an, was der Apostel Paulus gemacht hat. Den Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Ach so, jetzt sind wir doch wieder unter dem Gesetz. Nein, das Gesetz Christi ist in dein Herz geschrieben, durch den Heiligen Geist. Es ist die Liebe, das Gesetz der Liebe Gottes. Das hat mit dem Gesetz vom Sinai im Alten Bund überhaupt nichts zu tun, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Kannst du schwach sein? Nur wenn du selber von Gott gedemütigt worden bist und schwache Phasen durchgemacht hast, kannst du ein Schwacher, den Schwachen ein Schwacher sein, sonst nicht. Nur wenn du die Liebe Gottes verstehst, der die Menschen züchtigt, damit sie doch zu seiner Liebe wieder zurückfinden. So sehr liebt Gott die Menschen. Nur wenn du das verstanden hast, in deinem Herzen trägst, bist du überhaupt qualifiziert, anderen das Evangelium zu verkündigen? Sonst nicht. Sonst nicht. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Wenn du nie schwach geworden bist vor Gott, dann kannst du die Schwachen nicht erreichen. Damit ich die Schwachen gewinne, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, nicht um die Hütte voll zu haben und zu sagen, hey, wie viel hast du am Sonntag und wie viel habe ich? Ich habe nur 100 oder 200 und du hast 2000. Ja, wie machst du das? Ach so, ja, da muss ich mich an das halten, an deine Methode, um die Hütte voll zu haben. Nein, wir halten uns an die Methode Gottes. Wie hat sich der Apostel Paulus verhalten? Beispiel auf dem Areopag in Athen. Da sehen wir hier ein Beispiel, wie wir mit den Ungläubigen in unseren Lebenswelten umgehen, wenn es um das Evangelium Gottes geht. Und hier können wir was lernen, wie der Paulus darauf eingegangen ist. Apostelgeschichte 17, 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Wie hat er das gesehen, der Paulus? Hat ihm da Gott eine Vision geschickt? Wir werden es gleich sehen. Denn als ich umherging, ah ja, er hat sich informiert, er ist umhergegangen und hat das Athen sich angeschaut und hat gedacht, wenn ich jetzt zu den Athenern rede, muss ich doch wissen, wie die leben, wie die Umstände sind. Er ist umhergegangen.
Gott hat ihm nicht eine Vision gegeben. Jesus ist ihm nicht erschienen. Gell? Anderen würde wahrscheinlich Jesus erscheinen und würde sagen, so musst du zu den Athenern reden. Nein, der Paulus ist umhergegangen. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Ich habe gerade vorhin gesagt, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sich befinden. Das hat der Paulus im par excellence gelebt. Er ist umhergegangen, hat geschaut, hat beobachtet und dann sagt er, jetzt sage ich euch, was ihr hier verehrt, ohne zu wissen. Und jetzt schauen wir her, jetzt kommt er mit ganz einfachen Worten. Er redet zu Ungläubigen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Also ganz einfach, er hat sie dort abgeholt, in der Situation, in der sie sich befinden. Und jetzt sagt er in ein ganz einfaches Evangelium, es gibt einen Schöpfer. Die Evolution ist ein Krampf, Leute. Es gibt einen Schöpfer, der alles gemacht hat. Das ist, was er verkündigt hat. Er hat noch was verkündigt. Schauen wir nach. Und er hat aus einem, aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Er sagt, unser ganzes Leben haben wir aus Gott, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Ja, jetzt geht er auf das ein, was die Bücher von ihren Dichtern gelesen haben. Und da holt er sie wieder ab, denn wir sind auch sein Geschlecht. Eure Dichter sagen es doch. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Er sagt, hört auf mit euren Statuen, mit dem ganzen Käse, mit euren Tempeln. Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ja, ich habe mir in Brasilien einmal diese Prachtkirchen angeschaut, mit denen die Herren damals die Sklaven beeindruckt haben. Voller Gold und Säulen und Zeug, um die Sklaven zu beeindrucken. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt, Gott gebietet euch was, sagt er, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Wir müssen den Menschen sagen, du bist aus Gottes Sicht ein verlorener Sünder, auf ewig verloren. Du musst Buße tun, dass sie überall Buße tun. Du musst Buße tun, du musst umkehren zu Gott, der das Leben dir geschenkt hat. Verstehst du das? Ohne Gott bist du verloren auf ewig. Tu Buße, das heißt, kehr um zu Gott. Das ist, was er den Ungläubigen verkündigt. Das verkündigt er doch nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde verkündigt er ganz was anderes. Und er sagt auch, warum? Weil Gott, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Wir müssen den Menschen sagen, diese Welt geht dem Gericht entgegen. Er sagt es hier ganz deutlich, damit die verstehen, wenn du in dieser Welt bleibst und dich dieser Welt gleichstellst, wirst du gerichtet eines Tages. Er verschweigt es nicht. Er sagt den Preis, der zu bezahlen ist. In Gerechtigkeit durch einen Mann, Jesus Christus, den er dazu bestimmt hat und hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und jetzt schauen wir her. Und jetzt in dem Moment scheiden sich die Geister. Und da kannst du machen, was du willst. Da kannst du einen Handstand machen, mit den Füßen wackeln. Jetzt scheiden sich die Geister. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Eine Torheit. Den Intellektuellen eine Torheit. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Sehen wir, Geschwister, die zwei Reaktionen auf die Wahrheit? Die einen spotten, ist lächerlich. Und die anderen sagen, hey, wir wollen mehr hören davon. Sag uns mehr. Wir wollen uns wieder treffen, das interessiert uns, das ist wichtig. Und das sind die Reaktionen, da kannst du machen, was du willst. Wir haben an den Buffets dieser Welt über Buddhismus, Hinduismus und alles reden können, trefflich diskutieren können. Aber wenn ich gesagt habe, Jesus Christus, dann war sofort die Polarisierung da. Was aus mit lustig, was Schluss mit lustig. Wollten die nichts mehr hören. War's vorbei. Bei Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes, scheiden sich die Geister. Da schau her. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Mehr hat er nicht getan. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat nicht versucht, die Seele zu massieren und irgendwie abzufedern. Nein, er ging weg. Die anderen haben gespottet. Die haben gesagt, okay, wir wollen dich nochmal hören. Okay, super. So ist es, Geschwister. Hör auf zu versuchen, Menschen irgendwie hinein zu argumentieren ins Reich Gottes. Ich sage dir auch gleich, warum. Ist jeder berufen und auserwählt? Apostelgeschichte 13, 48, als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die eine freie Entscheidung getroffen haben. Alle wurden gläubig, die endlich Ja gesagt haben zu diesem Jesus, der alles kostenlos gibt. Nein, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Moment, Moment. Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Er gibt doch Raum zur Buße, damit möglichst alle gerettet werden. Ja, alle diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt werden. Wenn ich mit meiner Frau so diskutiere über unsere Gemeinde und die Entwicklung und so weiter, und dann fällt mir der Noah ein. Sag ich, Roswitha, der Noah hat 100 Jahre als einsamer Prediger, während er die Arche draußen im Garten gebaut hat und sie alle ihn verspottet haben und mit Bussen sind die gekommen und haben den Deppen angeschaut, der da auf der Wiese ein Schiff baut. 100 Jahre hat Gott ihnen Gelegenheit gegeben, durch den Bußprediger Noah umzukehren, damit sie Gott retten kann. Wen hat er mitgenommen? Nur seine Familie. Keinen einzigen hat er erreicht, keinen einzigen Geschwister. Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wie bitte? Ja, ich kann es nicht ändern, so steht es in der Schrift. Das musst du mit Jesus diskutieren eines Tages. Mit mir brauchst du es nicht diskutieren. Ich sage dir nur, was ich hier abgeschrieben habe. Die zum ewigen Leben bestimmt. Wie gibt es eine Vorherbestimmung? Bist du jetzt einer von der Prädestination? Ja, ich bin gar keiner. Ich lese nur, was im Wort Gottes steht. Römer 8, 29. Denn die er, Gott, ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Ja, können wir das wegwischen? Hör auf mit deiner Prädestinationslehre hier. Ja, wir können es doch nicht wegwischen. Die er ausersehen hat, Gott, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir reden nicht über den alten Bund, über das irdische Volk Gottes. Wir reden über die Familie Gottes, Geschwister. Und das hat einen anderen Anspruch in der Heiligung, in der Vorbereitung für die Ewigkeit. Das hat einen total anderen Anspruch. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und Epheser 1, 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, Geschwister, das können wir doch nicht wegwischen und so tun, als wäre es unsere alleinige Entscheidung, nur du und ich entscheiden das. Nein, du kannst das Gnadenangebot annehmen, wenn es Gott dir anbietet. Du kannst das, wenn jemand klingelt an der Tür und ein Geschenk hat, jetzt kannst du dieses Geschenk annehmen oder ablehnen. Das kannst du, das ist dein freier Wille. Du kannst sagen, nein, ich verweigere die Annahme. Das kannst du machen, das ist dein freier Wille. Aber ob jemand da draußen klingelt oder nicht, das ist Gott. Das ist Gott, ob da einer klingelt da draußen und dir ein Geschenk bringt. Ob Gott dir das Gnadenangebot von seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz, ob er dir das anbietet, das ist seine Gnade. Und dann kannst du es ablehnen, Annahme verweigern oder annehmen. Und weil Gott allwissend ist, weiß er vorher schon, ob du das annehmen wirst oder nicht. Also wir sehen, wir haben hier zwei Phänomene. Vorherwissen und Vorherbestimmung. Wo sind die Grenzen? Das können wir nicht erfassen. Da ist unser Verstand nicht in der Lage dazu. Wir können es nur zur Kenntnis nehmen. Gott weiß es ganz genau, wie du morgen Nachmittag bei diesem Gespräch dich entscheiden wirst. Warum? Weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, weil er genau weiß, den Anfang und das Ende. Verstehen wir, aus einer anderen Dimension beobachtet Gott das, was im
Zeitgeschehen abläuft. Auch die Zukunft kennt er schon. Er weiß genau, Adnan, wie du morgen Nachmittag um 15 Uhr reagieren wirst. Und auch du, Burkhard, er weiß genau, wie du morgen Nachmittag um 14 Uhr reagieren wirst. Er weiß es, weil er ist allwissend. Wie er uns in ihm auserwählt hat, dass du hier bist, dass du die Gnade hast, das Evangelium anzunehmen und zu verstehen, das ist eine Gnade von Gott, dass du das überhaupt verstehen kannst. Weil der natürliche Mensch vernimmt doch nichts vom Geist Gottes. Dass du das verstehen kannst, wenn du das Evangelium heute verstehen kannst, ist es die Gnade Gottes. Weil dein alter Fleischkopf, der Quadratschädel, würde nichts vernehmen. Der würde spotten über so viel Torheit. Die souveräne Wahl Gottes in dem Vorsehen der Erwählung und der Prädestination, sprich Vorherbestimmung, hat logisch ihren Ursprung in der göttlichen Entscheidung, die sich auf seine ewige Allwissenheit aller nur möglichen Handlungsweisen gründet. Wir können Gott in seiner Dimension nicht erfassen. Wir können es nur im Glauben annehmen. Ob wir alles intellektuell verstehen, das ist eine andere Geschichte. Deswegen ist es wichtig, dass wir es im Glauben annehmen. Die Reihenfolge ist folgende: Allwissenheit, göttliche Entscheidung, Vorhersehen, Erwählung, Prädestination und Vorherwissen. Das ist ein geschlossener Kreis. Da Gottes Entscheidung ewig ist, so ist auch sein Vorherwissen ewig. Da das Vorherwissen sich auf alle Ereignisse erstreckt, schließt es auch alles ein, was zu der Erwählung, dem Vorhersehen und der Prädestination führt. Erwählung geschieht daher gemäß dem Vorherwissen und das Vorherwissen entspricht der Erwählung. Und das bedeutet, dass beide völlig miteinander übereinstimmen. Gott weiß ganz genau, Gott wusste, wie der Pharao sich entscheiden wird. Und er sagt, lies mal Römerbrief zu dem Thema. Dazu hat er ihn bestimmt. Gott hat ihn dazu bestimmt. Ja, oh, da sagt der Paulus, und jetzt kommst du daher und sagst, warum fordert Gott dann noch von uns eine Entscheidung? Ja, du törichter Mensch, sagt er. Wo ist jetzt Gott richten, belehren? Du törichter Mensch. Wir müssen den Menschen das Wort Gottes so anpassen, dass sie nicht verschreckt oder abgestoßen werden. Das ist das, was wir hören. Aber es ist eine Lüge. Denn da der Mensch einen freien Willen hat, liegt es allein in seiner Entscheidung, ob er zum Glauben kommt oder nicht. Die Wahrheit ist, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Das ist die Wahrheit, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 6, 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Hier wird die Logik Lüge endgültig entlarvt. Du kannst, das ist ein Gnadengeschenk, dass Gott dir an der Tür klingelt und sagt, da ist die Gnade von mir. Das kannst du nur, wenn Gott dir dieses Gnadengeschenk gibt. Sonst kannst du es nicht entscheiden. Wir dürfen das Wort Gottes nicht verkürzen, verwässern oder verfälschen. Geschwister, wenn wir beginnen, das Wort Gottes abzufedern, sodass die Menschen keinen Anstoß nehmen, haben wir die gesamte Wirkung verpasst. Galater 1, 9, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Glaubst du, ich federe das Evangelium ab, um von Gott verflucht zu werden? Glaubst du nicht, dass ich mich peinlichst daran halten werde, dies weiterzugeben, was der Herr mir an Verständnis gegeben hat? Ich möchte nicht verflucht werden, damit du dich besser fühlst. Ich möchte dir die ganze Wahrheit sagen, damit die Kraft des Wortes Gottes dir hilft, ewiges Leben zu empfangen. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, bitte sag dem Adnan und mir nie mehr. Sag doch das Wort Gottes nicht so hart. Sag es nicht mehr. Und denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wir wüssten schon, wie man die Gemeinde zum Weinen bringt mit emotionalem Push. Das wüssten wir. Aber es ist nicht unser Auftrag. Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist nicht weichgespült. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und natürlich wird der Sünder das als scharf empfinden. Muss er auch und soll er auch. Weil sonst tut er keine Buße. Und dringt durch, bis er scheidet Seele und Geist, den Fleischkopf und den Heiligen Geist. Auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Geschwister, wenn wir das Wort Gottes abfedern und anpassen, nehmen wir dem Wort Gottes die Wirkung und du hast keine Chance, ewiges Leben zu empfangen. Wir haben dich eingelullt in Watte, aber du gehst verloren mit der Watte. Du bist verloren. In Watte verloren. Das möchten wir nicht. Weil wir dich lieben, sagen wir das Wort Gottes, wie es da steht. In Liebe und hoffentlich spürst du die Liebe. Johannes 6,63, der Geist ist sehr lebendig, macht das Fleisch, ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben, verstehen wir? Wir haben diese letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, der Gemeinden in die Mündigkeit führen möchte. Und er wollte uns verklicken, dass die Bibel uns sagt, dass die Menschen durch Heilung und Zeichen und Wunder zum Glauben kommen. Natürlich kam es wie aus der Pistole geschossen vom Adnan. Nein, durch das Hören des Wortes Gottes kommen die Menschen zum Glauben. Nicht durch Heilung und Zeichen. Und das ist ja wieder diese Lüge des Teufels. Das ist ja wieder die Lüge des anderen Evangeliums. Obwohl er solche Zeichen und Wunder tat, glaubten sie nicht. Sie glaubten nicht. Das Wort Gottes hat die Kraft, Menschen selig zu machen. Wenn wir das Wort Gottes abfälschen, dann hat es die Kraft verloren. Dann hört es sich zwar schöner an, aber es hat die Kraft nicht mehr. Das Wort Gottes ist Geist und Leben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation. Das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.